Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Josef Janning. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit EU-Institutionen. Er ist freier Publizist, auch in Assoziation mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik tätig. Guten Tag, Herr Janning.
Guten Tag, Frau Engels.
Ursula von der Leyen stützt sich bei ihrem Versuch, wiedergewählt zu werden, ja vor allem auf Stimmen ihrer EVP, aber sie will auch Stimmen aus dem liberalen Lager, aus den sozialdemokratischen Parteien, dazu Einzelstimmen auch aus dem grünen Lager. Denken Sie, wird das reichen?
Nun, sie braucht alle diese Stimmen, denn in ihrem eigenen Kernlager kann sie ja nicht genug Stimmen bekommen. Das heißt also, sie braucht diese sogenannte Plattform, der wahrscheinlich auch Stimmen aus dem grünen Lager angehören müssen. Das sollte nach normaler Einschätzung reichen, aber man weiß das nicht im Europäischen Parlament. Die Abweichlerrate ist dort deutlich höher, als man das in nationalen Parlamenten, wo der Fraktionszwang und die Fraktionsdisziplin gelten, gewohnt ist.
Wir haben es gerade noch mal gehört. Ursula von der Leyen hat sich noch mal deutlich vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban abgegrenzt, der ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Dessen sogenannte Friedensmission sei in Wahrheit eine Appeasement-Mission, so ihr Vorwurf. War diese Schärfe gegen Orban noch mal ein Versuch, im eher grünen und linksgerichteten Spektrum zu punkten und dafür vielleicht auf rechtskonservative Stimmen, die ja vielleicht Orban näher stehen, bewusst zu verzichten?
Ja, ich denke, das war so. Die ganze Rede war ja daraufhin angelegt, für jeden derjenigen, die sie wählen sollen, wenigstens ein bisschen zu haben, gleichzeitig Akzente so zu verschieben, dass sie möglichst wenig Stimmen dann bei anderen Teilen ihres Lagers verliert. Und da ist ein Hieb gegen einen Politiker aus der Patrioten für Europa-Fraktion, das ist ja die von Orban mitgegründete Rechtsfraktion, die drittstärkste Fraktion im Europäischen Parlament, gerade recht, denn deren Stimmen hätte sie sowieso nicht bekommen. Und die sind inzwischen das Feindbild aller anderen, sodass das ein sogenannter Safe Bet, also eine sichere Wette war, die sie eingehen konnte.
Etwas anderes ist ja der Klimaschutz. Wir haben es gehört, ein bisschen hat sie dieses Thema wieder in ihrer Rede untergebracht, aber nicht mehr so stark wie früher. Ist das der Versuch, die Grünen ein bisschen zu locken, aber auf der anderen Seite die Konservativen nicht zu vergrätzen? Denn von der Leyen ist ja auch in ihrem eigenen Fraktionslager nicht unumstritten.
Ja, deswegen hat sie Wohlstand und Wachstum an den Anfang gestellt, aber die grüne Agenda nicht ganz außen vor gelassen. Auch dieser Clean Industrial Deal, den sie ja stärker noch betont hat, ist ja im Grunde ein Green Deal. Es geht ja darum, Geld auszugeben, um die Industrie zu unterstützen in ihrem Bemühen, klimaneutraler zu werden. Nun ist die Industrie derjenige Sektor, der ohnehin am weitesten ist, aber gleichzeitig auch derjenige Sektor, der über solche Lenkungsanreize wie etwa Subventionen besonders gut zu mobilisieren ist. Ich denke, das ist gewissermaßen ihr Kompromissangebot gewesen, zu sagen, wir machen was für die Industrie, aber wir machen etwas, was die Ergrünung der Industrie noch fördert.
Sie versuchte also, Interessen zu versöhnen miteinander. Kritiker von der Leyen sagen ja schon lange, eigentlich sei sie dadurch auch etwas beliebig und dadurch wiederum nicht glaubwürdig geworden. Sie habe eigentlich als Agenda nur immer sich selbst und stehe für gar nichts. Kann sein, dass dieser Eindruck der Beliebigkeit sie nun auch wieder Stimmen kostet?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass in der Abwägung sie den Versuch unternehmen muss, wenn sie denn eine zweite Amtszeit will, was sie ja unbedingt möchte, dass sie den Versuch unternehmen muss, auf möglichst vielen Feldern der Politik diejenigen Punkte zu setzen, die dann Parlamentarier dazu bringen, zu sagen, ja, dann kann ich für sie stimmen. Das ist nun mal die Logik dieses Auswahl- und Wahlprozesses, die sie in diese Situation bringt. Aber sie könnte natürlich dann, wenn sie gewählt ist, und das wird ihre letzte Amtszeit sein, dann könnte sie ja freier agieren. Dann könnte sie eigenes Profil zeigen. Und dann dürfte sich zeigen, ob sie tatsächlich eine wirklich aus ihrer tiefsten Überzeugung stammende Agenda hat oder ob sie sich ausrichtet nach dem, was im Moment gerade geboten oder nützlich erscheint.
Und dann gibt es ja auch noch die Beobachter, die sagen, nein, nein, es werde schon eine Selbstdisziplinierung der Parlamentarier nun einsetzen, einfach weil ein Scheitern in diesem einzigen Wahlgang von der Leyen ja dazu führen würde, dass erstmal überhaupt kein neuer EU-Kommissionspräsident gewählt werde. Und das könnte gerade in dieser international krisenhaften Zeit die gesamte EU in eine Krise stürzen. Teilen Sie diese Einschätzung der Disziplinierung aufgrund der Krisen, die außen herum lauern?
Da ist etwas dran. Ich teile das. Und da hat ja auch die Modalität dieser Wahl, dass es eben nur einen einzigen Wahlgang gibt und geht der schief, müssen die Staats- und Regierungschefs einen neuen Vorschlag machen. Der hat ja einen disziplinierenden Effekt auf die Parlamentsmitglieder. Denn sie haben zwar die Macht, Zustimmung zu verweigern, aber eben nur in diesem engen Korsett eines einzigen Wahlgangs. Und das dürfte doch vielen zu denken geben. Gäbe es einen zweiten Wahlgang, würde sicherlich im ersten Wahlgang keine Mehrheit zustande kommen. So denke ich, wird das in der Bilanz eher dazu führen, dass der ein oder andere die Faust in der Tasche macht oder das Kreuzchen bei von der Leyen.
Auf der anderen Seite gibt es viele neu gewählte Parlamentarier im EU-Parlament. Da ist vielleicht die Berechenbarkeit und die der Selbstdisziplinierung nicht so ausgeprägt, oder?
Das stimmt, das stimmt. Aber das kann sie sich ja erlauben. Also es ist so, dass wenn 10% oder 15% dieser Plattform der vier pro-europäischen oder pro-EU-Koalitionen nicht für sie stimmen, dann hat sie gerade noch genug Stimmen. Aber wenn eben die Zahl auf 20% oder noch ein, zwei, drei Abgeordnete dazukommt, dann wird es schon sehr knapp und dann muss Frau von der Leyen darauf hoffen, dass die ein oder andere Parlamentarierin, der ein oder andere Parlamentarier aus der EKR, also der Europas Reformer und Konservativen, zu der Melonis Fratelli d'Italia gehören, ihre Stimme ebenfalls für sie abgibt.
Möglicherweise wird man es ja nie genau wissen, wer für sie gestimmt hat, aber vieles kommt ja nach so einer Wahl doch heraus. Wenn das Szenario, was Sie beschreiben, doch eintrifft, dass die EKR, wo auch die Fratelli d'Italia vertreten sind, doch ein paar Stimmen gibt, was macht das für die Stabilität und auch die Glaubwürdigkeit von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dann in ihrer zweiten Amtszeit?
Und es wird zunächst einmal eine gewisse Unruhe unter ihrer Plattform, ihrer informellen Koalition hervorrufen. Wenn sich denn gezeigt haben sollte, dass nur mit einigen Stimmen etwa aus dieser Richtung, aus der EKR-Richtung, eine anständige absolute Mehrheit zustande gekommen ist, dann wird man erstmal nach innen gehen und sagen, warum haben wir es nicht geschafft, das selber hinzukriegen? Von der Leyen kann das zunächst einmal egal sein. Sie braucht aber dann Geschlossenheit wieder und entsprechenden Rückhalt, wenn es darum geht, das Gesetzgebungsprogramm der Kommission in den nächsten Jahren Stück für Stück umzusetzen. Dann braucht sie jeweils die Zustimmung im Rat und im Parlament der Europäischen Union.
Josef Janning, freier Publizist, seit Jahrzehnten Kenner der EU-Institutionen. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gern, Frau Engels.